Guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend. Hallo Jasmin, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Schön, dich zu sehen, Jasmin. Wie geht's dir?
Ja, hallo André, schön, dich zu sehen. Mir geht's wunderbar heute. Wir sind tatsächlich heute alle in der gleichen Zeitzone, weil heute eine Folge zu zweit von André und mir, beide aus Deutschland, kaum zu glauben. Es ist das erste Mal in einer Weile, dass alle in der gleichen Zeitzone und im gleichen Wetter sitzen.
Ja, das stimmt. Und im gleichen Wetter, ja, das stimmt. Das ist heute nicht so schön. Ja, genau. Das ist vollkommen richtig. Aber sind das verwelkte Blumen, Jasmin? Wir hatten gerade schon den Karlauer. Nein, das sind
keine
verwelkten
Blumen. Ja, ich sag mal so, sie sind gerade an der Grenze, ja. Also heute lasse ich sie gehen, aber morgen auf dem Weg zum Mülleimer müssen die schon mit, ja. Also ich verdecke den schlimmsten Teil gerade.
Ja. Sehr gut. Ja, was machen wir heute?
Sorry.
Ja, alles gut. Was machen wir heute? Also, ganz spannendes Thema, glaube ich, oder? Lass uns das mal machen. Und zwar, wie bringen wir denn den Kindern neue Technologie, neue Skills und so ein bisschen Kindererziehung? Wie bringen wir das denen denn bei? Also sprich, die neuen Technologien, die neuen tollen Web3-Sachen, die so alle auf uns zukommen und auch natürlich, logischerweise, und das ist ja auch dein Steckenwert, so ein bisschen, wie kann man das Gefühl transportieren, dass natürlich auch Geld, Finanzierung, Absicherung auch ein wichtiger Punkt ist. Vor allen Dingen schon in jungen Jahren. Also ich glaube, wenn man in jungen Jahren, und das habe ich auch durch meine Kinder gelernt, wenn man in jungen Jahren natürlich so ein paar Sachen schon in die richtige Richtung lenkt, dann ist es natürlich deutlich einfacher. Ja, das machen wir heute.
Super spannendes Thema. Da gibt's auch ganz interessante Studien zu. Also da kommen wir dann aber gleich zu. Vielleicht als kleine Hintergrundgeschichte. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ich arbeite ja tatsächlich mit vielen Kundinnen und Kunden zum Thema finanzielle Bildung, Personal Finance, wie kommt man ins Investieren? Und da hatte ich kürzlich einen echt coolen Kundencase auch. Eine Kundin kam nämlich auf mich zu und hat gesagt, es wird jetzt allerhöchste Zeit, dass ich lerne, wie man eigentlich investiert. Denn ihr Sohn kam auf sie zu und sagte, hey Mama, ich habe noch 10, 20 Euro Taschengeld übrig. Die könnte ich doch eigentlich investieren und dann wird da mehr Geld raus. Und aus dem Grund hat sie dann gesagt, puh, sollte ich jetzt vielleicht mal lernen, damit ich meinen Sohn da nicht hängen lasse. Und fand ich irgendwie sehr inspirierend, die Geschichte. Und ich glaube, das ist super relevant für alle Eltern und alle, die es noch werden wollen, da vielleicht auch ein paar Einblicke zu bekommen, was man machen kann. Wir haben ja einen, André hat zwei Kinder, ich habe noch keine, aber arbeite mit Kundinnen mit Kindern. Von dem her werfen wir uns heute unsere Expertise und unsere Ideen zusammen.
Ja, genau. Aber dann hat ja schon diese Kundin eigentlich, ganz ehrlich, schon alles richtig gemacht. Weil wenn schon das Kind schon auf die Eltern zugeht und sagt, hey, ich würde gerne verstehen, wie das funktioniert und beziehungsweise ich würde gerne mehr Geld, also sprich auch ein gewisser Ehrgeiz dahinter ist, ich würde mehr Geld oder beziehungsweise ich würde verstehen, wie es funktioniert, also dann ist ja schon alles richtig. Und ich glaube, da fängt es schon an. Also ich glaube, die finanzielle Bildung oder überhaupt Bildung in diesem ganzen System fängt natürlich damit an, nicht mit den Kindern, denen das beizubringen, sondern sich natürlich erstmal ein Stück weit selber schlau zu machen. Wie kann ich denn dort investieren? Was kann ich denn machen? Wie kann ich denn überhaupt diese finanzielle Bildung überhaupt an mich herantragen, um dann vielleicht einen Plan zu entwickeln, wie ich das an die Kinder übertrage? Was dann nochmal doppelt so schwer ist. Weil du musst es ja kindgerecht erklären.
Exakt. Ich glaube, da ist auch wirklich, also gerade so im, wenn Kinder noch sehr, sehr jung sind, ich glaube, da ist es wirklich schwer, da kann man es vielleicht spielerisch machen. Ne? Da gibt es ja zum Beispiel diesen Marshmallow-Test, dass wenn man einem Kind sagt, hey, du kannst entweder jetzt einen Marshmallow essen oder wenn du darauf verzichtest, ja, dann wird er immer mehr, ne? Dann vermehrt er sich und mit jeder Stunde kriegst du einen Marshmallow dazu. So kann man natürlich so Konzepte wie einen Zinseszins schon irgendwie reinbringen. Aber ich glaube, gerade im frühkindlichen Alter ist es schwer und ich glaube, vieles geht da auch wirklich darüber, wie gehen Eltern mit Geld um? Was leben die vor? Ne? Bringen die einen früh an solche Konzepte auch ran, wie Zinseszins, wie investieren? Und genau, also ich glaube, je früher, desto schwerer, würde ich fast sagen. Aber da gebe ich einfach an dich, weil du hast zwei Kinder.
Das ist vollkommen richtig. Also dieser Marshmallow-Test funktioniert überhaupt nicht. Vielleicht ab einem gewissen Alter, weil da sind zwei Faktoren drin. Einmal der Punkt Zeit. Kinder müssen Zeit verstehen. Wenn sie die Zeit nicht verstehen, also wie lange sind 5 Minuten? Wie lange ist eine Stunde? Du hast gerade gesagt, eine Stunde zu warten. Ein Kind wartet keine eine Stunde, also zumindest nicht eine 5-, 6-, 7-, 8-Jährige. Die wartet keine Stunde, ja, sondern die isst dann den Marshmallow. So, weil, was er hat, hat sie. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, ein Problem von vielen, die investieren oder von vielen Erwachsenen. Was ich habe, habe ich.
Ja.
So, und nicht über den Tellerrand hinaus zu denken, so, was könnte denn daraus werden, wenn ich vielleicht einen Teil davon vielleicht anders investiere, anders vielleicht streue und dort eine andere Idee entwickle. Und diese Ideenentwicklung, das haben Kinder Stand heute noch nicht. Also ich würde behaupten, dass dieser Test extrem davon abhängig ist vom Alter. Genau wie bei uns Erwachsenen auch. Im höher gesetzten Alter denkt man vielleicht mehr über finanzielle Absicherung, mehr über Rente nach, als im jungen Alter, was eigentlich umgekehrt sein sollte, was dann halt schwierig ist. Aber ich glaube, dass man den Kindern schon ein Stück weit helfen kann auf diesem Weg. Also zu sagen, hey, eine Stunde warten, wie gesagt, Stunde ist dann immer ein Problem, aber vielleicht so eine Sanduhr hinzustellen, zu sagen, hey, wenn die Sanduhr abgelaufen ist, um das optisch auch mitzunehmen. Ja, also wenn die Sanduhr abgelaufen ist, also immer wenn das da durchläuft, dann bekommst du den zweiten Marshmallow, weil sich das dann verdoppelt hat. Ist einfacher, also Kinder haben ein einfaches Verständnis mit Haptik und mit Optik, weil das Verständnis halt für Zeit und Ähnliches noch nicht gegeben ist. Also ist meine Erfahrung. Und dann funktioniert sowas durchaus. Also dann kann man das schon machen. Ja, so wie beim Zähneputzen, ne? Bleibt man da 2 Minuten stehen. Wie lange sind denn 2 Minuten? Ja, so lange, bis ich Stopp sage. Nee, das funktioniert nicht. Man muss die Sanduhr hinstellen und dann guckt das Kind auch da drauf und dann funktioniert's.
Das ist ein sehr guter Tipp, muss ich sagen, da wirklich auch haptisches und optisches Feedback mit reinzubauen. Ich muss jetzt auch gerade so ein bisschen an Stories aus meiner eigenen Kindheit denken, auch das Thema Incentivierung, ja. Ich meine, wir sprechen ja oft drüber im Sales, funktioniert natürlich besser, wenn man weiß, man bekommt hinterher einen guten Bonus. Aber schon als Kind wurde ich auch incentiviert fürs Zähneputzen zum Beispiel, wenn ich keine Lust hatte. Oftmals mit Sachen, die jetzt eigentlich dann total widersprüchlich zum Thema Zähneputzen waren, nämlich mit einer Rittersport-Knusperkeks-Schokolade. Aber ja, auch solche Sachen funktionieren natürlich ab einem gewissen Alter, ne, dass man sagt, hey, mach das jetzt und dann kannst du dafür das bekommen. Ja, aber cooler Tipp mit der Sanduhr und vielleicht auch, dass man sagt, hey, diese Abstände kann man natürlich größer machen, dieses Warten kann man größer machen, aber überhaupt, wenn man dieses Konzept als Kind schon versteht, einem Kind es schon mitgibt, hey, bei manchen Dingen lohnt es sich zu warten, denn dann werden sie besser und dann werden sie mehr. Ja, und das dann auch irgendwann aufs Geld zu übertragen, ist natürlich Gold wert. Da gibt's auch wirklich sehr, sehr viele Studien dazu, dass Kinder, die früh mit solchen Konzepten in Berührung kommen, ja, und wo Eltern auch offen darüber sprechen, Kinder damit reinnehmen oder Jugendliche damit reinnehmen, auch im Erwachsenenalter in der Regel früher anfangen zu investieren, ja, langfristiger denken, größere Portfolios aufbauen, finanziell unabhängiger werden. Also diese ganzen Themen lohnen sich extrem im finanziellen Gebiet, aber ich glaube, das lässt sich auch sehr gut übertragen auf eben Web3, auf Technologie, ne? Alles, was man Kindern schon irgendwie mitgeben kann und verständlich machen kann, bringt denen natürlich einen gewissen Zukunftsvorteil, sage ich mal. Wie siehst du das und wie handhabst du das? Gerade Thema Technologie ist ja sehr umstritten, ne? Also da sind wir auch wieder beim Thema zu früh, zu spät. Wann fängt man damit an? In welchem Rahmen? Wie erklärt man den vernünftigen Umgang mit solchen Technologien? Und dann auch hin bis zu Web3, ne? Wenn wir sagen, wir müssen überhaupt erstmal das Konzept Geld erklären. Ne? Geld wächst nicht einfach am Baum, sondern in der Regel geht man dafür arbeiten. Da steckt irgendwie Wertschöpfung dahinter. Wie überträgt man das Ganze dann auf ein komplett neues System, auch nochmal Web3, was zum Teil für Kryptowährungen verwendet wird, zum Teil aber ein ganzes Ökosystem ist, wo ja irgendwie Geld und Technologie auf perfekte Art und Weise miteinander verschmelzen.
Also ein, ich sag mal, Ziel der ganzen Übung müsste am Ende des Tages sein, dass man den Menschen als, in erster Linie den Kindern Wert und Preis versucht zu vermitteln. Weil wenn man verstanden hat, in dieser ganzen Marktwirtschaft, in dieser ganzen Thematik, auch mit Web3 und diesen ganzen Technologien, was etwas wert ist und was etwas im Preis dort da steht. Wenn man dieses vermittelt hat und bekommt, dann hat man einen unfassbaren Vorteil. Wie kriegt man sowas hin? Also, wie kann man sich dort dem nähern? Es ist abhängig vom Alter, definitiv. Also, wann fängt man an? Ich muss zugeben, ich bin unglaublich überhaupt gar kein Freund davon, den Kindern zu früh physische Technologie an die Hand zu geben. Physische Technologie meine ich in dem Fall wirklich Handys, Tablets, Medienkonsum. Weil ich der Meinung und der Überzeugung bin, dass zu viel Medienkonsum, also gerade was Filme, was Zeichentrick oder Ähnliches angeht, wenn man ihnen das zu früh mitgibt, ist der Medienkonsum so hoch, dass es die Verarbeitung nicht funktioniert. Ja, man sieht das heute, die ADHS-Zahlen von Kindern schnellen in die Höhe, ob die es wirklich ADHS sind oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Es ist der Medienkonsum an sich und der Umgang mit dem Medienkonsum ist vielleicht der erste Schritt, um überhaupt sich weiterzubilden. Weil, wie du es auch kennst, wir haben unfassbar viele Möglichkeiten, uns schlau zu machen. Ja, also es sind so schöne Sachen wie natürlich bei dir in die Webinare zu kommen, diesen wunderbaren Podcast zu hören oder dann halt über YouTube sich andere Dinge und Ähnliches anzutun. Das heißt, der Medienkonsum, der auf einen einstürzt, ist unfassbar hoch. Jetzt können wir das vielleicht als erwachsene Menschen handeln, Kinder nicht. Und dafür müssen wir die Kinder schützen. Das heißt, ich bin überhaupt kein Freund davon, ihnen die Handys in die Hand zu drücken. Man sieht es auch, da sind 8-Jährige, 9-Jährige mit Handys rumlaufen. Und die Diskussion, das zu verbannen, aus Schulen zu verbannen, ich bin da absolut dafür. Gut, ist vielleicht eine polarisierende Meinung, aber ich glaube, man muss den Umgang damit lernen. Das ist, glaube ich, Schritt 1. Da gibt es schöne Beispiele dazu. Also ich habe zum Beispiel meiner erwachsenen Tochter das beigebracht mit einem Internetführerschein. Sogar von der Bundesregierung gibt es dort ein Portal im Internet, da kann man den Internetführerschein machen. Also was sind denn überhaupt Medien? Welche sind gut für mich? Welche sind schlecht für mich? Wie hinterfrage ich das denn überhaupt? Gerade im Zeitalter von KI ist es natürlich unfassbar schwer, überhaupt eine Verifizierung zu haben zu den Dingen, die ich dort erhalte. Ja? Also wenn dann irgendjemand da auf TikTok tanzt, finde ich das gut oder nicht? Und auch sich selbst zu steuern, wie oft, wie lang bin ich denn überhaupt diesem Konsum ausgesetzt? Also wir kennen das auch alle, wenn auf Instagram dieses schöne Swipen und Ähnliches und dann sind mal 10, 15, 20 Minuten rum und dann guckt man an sein Handy, die meisten tun es nicht, aber dann guckt man in sein Handy, wie lange hast du denn auf welchen Medien dort in welchen Apps verbracht und dann sind es auf einmal eine Stunde weg oder zwei oder drei am Tag. Das ist viel zu viel.
Vor allem schlimm ist, man merkt es ja auch gar nicht, ne? Also auch als Erwachsener, deswegen, ne, weil du gerade gesagt hast, als Erwachsener können wir das vielleicht regulieren, aber die Algorithmen sind ja mittlerweile so schlau, dass selbst als Erwachsener richtig schwierig ist, sich wieder da rauszuziehen zum Teil, ne? Oder dass man halt irgendwelche Mechanismen da reinbaut. Oder wirklich seinen Feed so ausgestaltet, wie man sagt, okay, da kommen nur Sachen rein, die wirklich relevant für mich sind, ne? Und das dann zu sagen, okay, ein Kind sollte es alleine steuern, ist schon extrem, extrem krass. Und ich finde es auch ganz interessant, gerade beim Thema Social Media, das macht ja noch mal viel komplizierter, wirklich zu hinterfragen, was ist da jetzt guter Content, was ist schlechter Content, womit will ich mich überhaupt befassen. Was ich ganz interessant finde, wenn wir mal gucken, Mark Zuckerberg zum Beispiel, ja, also Gründer von Meta, also sehr viel algorithmusgesteuertes Zeug, würden wir uns jeden Tag so reinziehen, würde ich sagen.
Mit Instagram. Definitiv.
Seine Kinder lässt er bis zu einem gewissen Alter nicht mal mehr auf Instagram zu. Ne? Also da sieht man auch, selbst der Gründer davon sagt schon oder denkt sich schon, es ist besser, wenn man erstmal davon einen gewissen Stand hält. Und eine Sache, die mir da immer so auffällt ist oder die ich mir immer wieder in den Kopf rufe, wenn ich so in so eine Schleife komme, auch selber viel zu konsumieren, ist, will ich in meinem Leben konsumieren oder will ich kreieren? Ja, heißt jetzt nicht, dass ich zwangsläufig auch auf Social Media kreieren muss, aber sobald ich mich ja da rausziehe und zum Beispiel mit dir einen Podcast aufnehme, ja, irgendwas lese, was ich dann wieder in neues Wissen verwandeln kann, gehe ich ja in einen kreativeren Modus, anstatt in einen konsumierenden. Und ich glaube, diese Unterscheidung auch klar zu machen, ne? Möchtest du so aktiv dein Leben kreieren oder möchtest du jemand sein, der irgendwo sitzt und halt konsumiert? Und da klar zu machen, dass ein Handy, Technologie, ein gutes Tool sein kann für beides. Ja, also es zieht dich ganz, ganz schnell da rein, dass du viel konsumierst, aber du kannst es auch nutzen, um gewisse Dinge zu konsumieren, die dir helfen, dein Leben zu kreieren. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die man früher oder später schärfen muss, wie auch immer man das macht, weil sonst man ganz schnell in diesen, ja, Konsummodus reingerät, der eigentlich relativ wenig Positives hervorbringt, würde ich fast so. Wenn man es nicht hinterfragt, ne, was man konsumiert.
Sehr, sehr schönes Beispiel, was du da gebracht hast. Vollkommen richtig, weil das kann man auch wieder übertragen auf Geld investieren und so weiter. Ich muss in einen kreativen Modus kommen.
Exakt.
So, ich muss in einen Modus kommen, wo ich selber agiere und nicht, wo der äußere Teil sozusagen mich so tangiert, dass ich nicht mehr bewegungsfähig bin. Sondern nur, wenn ich mich bewege, also sprich nach vorne zurück, ich kann mich auch mal vielleicht in der Position verschlechtern und wie auch immer, aber die Bewegung an sich ist der große Vorteil, den wir haben, alle als Person. Und das muss man den Kindern mitgeben. Das heißt, wenn du anfängst zu basteln und etwas zu kreativ zu gestalten, ist das was anderes, als wenn du dir auf YouTube irgendein Video anguckst, wie kreativ es gebastelt wird, weil du es selber dann nicht tust. Du hast diese Haptik nicht. Ja, also Haptik ist ein ganz großes Thema. Schönes Beispiel ist, niemand von uns würde sich wahrscheinlich ein Auto kaufen, ohne jemals in diesem Auto gesessen zu haben. Also sehr wenig Menschen tun das. Natürlich wird über das Internet Autos bestellt und so weiter. So what, ja? Also es kommt immer mehr und wird auch immer mehr aufkommen. Gerade wenn man das versimplifiziert, ja, wie Tesla oder ähnliches. Aber das Gefühl und diese Haptik zu haben, wie sitze ich da drin, wie fühlt sich das an, wie schaue ich dort durch, ist was anderes. Und so geht es extrem den Kindern, als wenn ich das unterlasse. Und das Gleiche kann ich, wie gesagt, wenn man das ein bisschen weiterspinnt, natürlich dann auf die Weiterbildung gehen. Das heißt, wie bringe ich das den Kindern bei? Haptisch ist das Einfachste. Also wirklich Münzen zu nehmen. Warum sammeln Kinder Münzen und nicht Geldscheine? Geldscheine, Wert und Preis ist das Gleiche. Was ist etwas wert und was ist der Preis dorthinter? Für Kinder sind Murmeln, sind Steine, sind Münzen viel, viel wertvoller, weil sie damit spielen können. Sie können basteln, sie können sie übereinander stapeln, sie können sie tauschen, sie können sie in eine Reihe verbinden. Ein Geldschein ist ein Stück Papier. Das heißt, der Preis, der da draufsteht, ist nicht wertig genug fürs Kind. Und das ändert sich irgendwann. Irgendwann ist es so, ab einem gewissen Alter, dass halt Kinder sagen, hey, ich hätte lieber diesen Fünfer, also diesen 5-Euro-Schein, als irgendwie die 2-Euro-Münze. Ja. Das ändert sich irgendwann. Und da kann man eingreifen. Da kann man kleine Nuancen setzen, kleine Spielereien geben, indem man halt sehr früh das schon beibringt. Was ist denn wert und was ist denn Preis? Ja. Also das ist ein sehr schönes Beispiel dafür.
Sehr, sehr cool. Würdest du dann auch sagen, ich finde es gerade ganz, ganz spannend, da habe ich mir so jetzt auch noch nie Gedanken drüber gemacht, Unterschied Scheine und Münzen beim Taschengeld zum Beispiel, ne? Um wirklich auch zu verstehen, okay, ich habe ein gewisses Geld, damit kann ich mir gewisse Dinge leisten und dann ist mein Taschengeld irgendwann leer, ne? Dann ist da nichts mehr, dann darf ich warten, bis wieder was da ist, ja? Also ich habe selber so ein bisschen in der Hand. Würdest du dann sagen, Taschengeld macht mehr Sinn in Münzform oder generell in Bargeldform als auf digitale Art und Weise? Weil dann hast du ja auch wieder dieses haptische Feedback, okay, ich habe jetzt so viel in meiner kleinen süßen Geldbörse, kann mir davon, keine Ahnung, ein bisschen Süßigkeiten kaufen, was ich Kinder halt heute zu kaufen. Und ne, irgendwann ist es weg. Versus auf so einer Karte, wenn man es jetzt irgendwie digital ausgeben würde oder in Scheinen, dass es dann vielleicht gar nicht den gleichen Effekt hat?
Das ist wichtig. Also es ist wieder, auch wieder, das hat wieder was mit dem Alter zu tun. Viele Kinder haben ja so einen Sparschwein, also irgendein Gegenstand, wo man halt die Münzen reinstecken kann. Man kann da dran rappeln, man hört, dass da etwas drin ist. Das ist was anderes, wenn Scheine drin sind. Und es ist noch mal was anderes, wenn ich dann in digitaler Form. Also es ist was, hat was mit dem Alter zu tun. Ja. Was man allerdings machen kann, ist durchaus ein Sparschwein zu nehmen, diese Münzen da rein zu tun und dann vielleicht die Münzen auszutauschen durch Scheine. Indem man dem Kind beibringt, hey, es ist mehr geworden, es hat sich verändert. Und es geht um Veränderung, also sprich, Geld verändert sich. Und das kann man sehr schön machen, indem man dann halt die Münzen austauscht gegen dann Scheine. Kleines Beispiel. Genauso das dann halt in digitaler Form zu tun, das heißt dann irgendwann auch den Punkt Gutscheine sozusagen mitzugeben. Also sprich, wenn ich diesen Gutschein habe, der einen gewissen Preis hat, hat er einen gewissen Wert für das und das und das. Das heißt, viele Eltern arbeiten ja heute mit dem Belohnungssystem. Ja? Also sprich, wenn ich etwas tue, hast du es eben auch gesagt, wenn ich etwas tue, dann bekomme ich nach dem Zähneputzen, bekomme ich dann noch die Schokolade.
Ja. Gut. Ja? Ruft sie aber erst am nächsten Tag essen. Also
das war der Fehler. Siehst du? Ja, genau. Belohnungssystem. Ob das sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoll ist, lasse ich mal dahingestellt. Ich bin da auch kein Therapeut für Kinder. Belohnungssystem halte ich tatsächlich für schwierig. Mhm. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ein Belohnungssystem Anreize schafft, dort eine Weiterbildung zu führen. Weil ein Belohnungssystem schlägt unfassbar schnell um in, hey, wenn ich mir die Zähne putze, bekomme ich ein Stück Schokolade.
Die Erwartungshaltung, die dann damit...
Die Erwartungshaltung ist eine andere. Ganz richtig, ganz genau. Und das ist schwierig. Und deswegen ist das Belohnungssystem vielleicht, entweder man muss es zwischendurch brechen, indem man halt auch eine Enttäuschung dort reingibt. Ja, heute kriegst du keine Schokolade, hast du uns schön die Zähne geputzt, aber du kriegst es heute nicht. Mhm. Natürlich hat man dann Theater. Aber um halt diese Themen dann halt zwischendurch zu brechen. Und genauso läuft auch die Welt. Genauso läuft die Wirtschaft, genauso laufen auch Finanzen. Man muss auch den Kindern beibringen, zu lernen, zu lernen, dass man auch mit Verlusten umgehen muss. Ja, wenn etwas weg ist, wenn etwas kaputt geht, wenn etwas runterfällt, ja, also nicht, wie heißt es dann immer so schön als Eltern, man muss das Kind auf Deutschland lassen. Sondern nur, wenn man gemerkt hat, dass es weh tut, wenn man gemerkt hat, dass es jetzt vielleicht nicht die beste Idee war, auch auf den Baum zu klettern, dann ist es vielleicht auch fürs Lernen gut. Man lernt leider durchaus Verlusten und man lernt leider auch aus Schmerzen. Genauso wie man halt auch dann aus Glück und aus Glück und aus anderen Dingen dann halt lernt. Und diese Nuance, diese Balance auch zu finden, das ist schwer. Das ist schwer als Eltern und natürlich auch sehr individuell auf das Kind zu finden.
Das ist echt ein super spannendes Thema. Also ich nehme mir da hier gerade wirklich sehr viel mit. Und ich glaube, alle anderen Hörer und Hörerinnen, die Eltern sind oder noch werden wollen, auch, ne, weil das sich ja auf so viele Themen übertragen lässt. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über das Thema Geld gesprochen, über Technologie und jetzt haben wir das ganze Thema Web3, ne? Jetzt hast du selber zwei Kinder und du beschäftigst dich viel mit dem Thema. Ja, du fährst auf Messen dafür, auf Konferenzen. Du hast einen Podcast. Du arbeitest zum Teil in dem Gebiet. Wie bringst du deinen Kindern dieses Thema näher? Wie kann man seinen Kindern Web3 erklären, was jetzt irgendwie Technologie verbindet, mit auch zum Teil dem Thema Investieren? Ja. Mit dem Thema Geld, also wo irgendwie alles so ein bisschen zusammenfließt, über was wir bisher gesprochen haben. Wie kann man ein Kind da möglichst schon früh ranführen? Sollte man ein Kind schon möglichst früh da ranführen? Wie kann man es vielleicht auch spielerisch darstellen? Und beziehungsweise ist da überhaupt ein Interesse schon von deinen Kindern da?
Also, um die letzte Frage zu beantworten, das Interesse ist nicht vorhanden. Weil häufig ist es so, dass gerade junge Erwachsene sich nicht mit diesen Themen beschäftigen und dadurch ist auch das Interesse daran nicht gegeben. Ja? Mhm. Also sich gerade mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen und dann nochmal speziell in dem Punkt vielleicht Kryptowährungen. Natürlich gibt es da auch immer Ausnahmen, die dann sagen, hey, und die hatte ich dann auch reichlich schon hier sitzen, die dann sagen, ja, ich möchte aber schnell reich werden. Ja. Das ist dann vielleicht so ein Antrieb, den man sagt, hey, das ist nicht die beste Idee, weil wenn du schnell reich werden möchtest, ist das Risiko unfassbar hoch, auch alles zu verlieren. Das heißt, die Risikoaffinität steigt oder wächst dann halt auch mit dem Alter, je nachdem. Wie bringt man den Kindern Web3 bei oder überhaupt die dezentralisierte Technologie? Relativ simpel. Ich versuche das immer, und das ist mein Beispiel, anhand von Golfbällen. Also ich nehme einen Ball. So, und tausche den sozusagen gegen ein Euro-Stück. Das heißt, Wert und Preis einfach dargestellt, haptisch dargestellt. Ja? Also ich nehme einen Euro, ich nehme einen Golfball, du hast erst den Euro, jetzt gibst du mir den Euro und bekommst dafür den Golfball. So, das heißt, Tauschmechanismus, wie tausche ich Geld gegeneinander? Weil am Ende des Tages ist der Golfball jetzt in dem Moment vielleicht ein Euro wert und er wird halt getauscht. Also das, was wir tagtäglich auch tun. So, dieser Golfball wird jetzt weitergegeben an eine andere Person, die mit dort im Raum sitzt. So, und an eine weitere Person und an eine weitere Person. Und jedes Mal, wenn es halt der Golfball weitergegeben wird, schreibt sich das Kind es auf ein kleines Zettelchen. Und wenn es nicht schreiben kann, also Buchstaben oder Zahlen, einfach ein Bild zu malen. Und jedes Kind malt von dem anderen Kind das gleiche Bild ab. Das heißt, das Bild wird einfach verdoppelt. So, und verdreifacht und vervierfacht. Das heißt, das gleiche Bild ist auf vier Zetteln drauf. So, und jedes Mal, wenn der Golfball weitergegeben wird, verändert sich aber dieses Bild. Das heißt, es werden einfach ein paar Striche verändert und natürlich sind auch nicht alle Bilder gleich. Und dann erkläre ich, wenn jetzt jemand neu in diesen Raum reinkommt, also ein weiteres Kind hineinkommt, wie kann das Kind feststellen, wo gerade der Golfball ist? Das heißt, was ich versuche, ist auch wieder die Haptik und die Idee von Dezentralisierung, von Weitergabe, von Trust, also sprich Vertrauen. Wie stelle ich Vertrauen her zu Personen, die sich nicht kennen? Das versuche ich damit bildlich und spielerisch zu erklären. Ist nicht so einfach, man muss das üben. Es ist wie so ein kleiner Zaubertrick. Es ist auch sehr, sehr magisch und es ist auch sehr lustig. Aber man kann das sehr gut machen. Spannend ist, dass genau diese gleiche Geschichte, vielleicht nicht mit Malen, aber dann halt, wie gesagt, auf den Zettel das aufzuschreiben, mit Erwachsenen super funktioniert. Ganz toll. Man kann das sehr leicht innerhalb von 10 Minuten, 5 Minuten Dezentralisierung Dann diese Blockchain-Verbindung, ja, es wird immer ein neues Blatt wird gemacht, die Blätter werden zusammengeheftet, man kann also einen kleinen Tacker benutzen. Auf der nächsten Seite wird halt eine Ecke reingeknickt, das heißt, der Hash-Wert des ersten Blattes wird auf das zweite Blatt übertragen und so weiter und so weiter. Also man kann da sehr viele schöne kleine Spielereien machen und wie gesagt, das kann man auch mit Kindern tun. Man muss das üben, ja, ne? Also sprich, malen, Austausch von Geld gegen Golfball oder Playmobil-Figur oder sonst irgendwas. Und dann kann man das durchaus tun. Und so kann man Kindern auch schon sehr früh Web3-Technologie, Dezentralisierung, Vertrauen in Technologie sehr einfach beibringen.
Das finde ich ein richtig, richtig cooles Beispiel. Und vor allem, man muss ja in dem Zuge auch gar nicht auf die Themen eingehen. Man muss ja dann auch gar nicht sagen, hey, hier, wir machen es jetzt, weil ich dir Web3 erklären will, sondern einfach, wenn,
genau.
Im Endeffekt geht es ja darum, den Kindern beim Investieren, bei Web3, bei Technologie den richtigen Umgang damit mitzugeben und für bestimmte Konzepte klarzumachen. Also wie wir es eben hatten, so konsumieren versus kreieren oder konsumieren, um besser zu kreieren. Ja, also Konsum, um was zu lernen, woraus ich wieder was machen kann. Oder auch beim Investieren, ne, das Konzept zu verstehen. Manchmal ist es gut, Sachen zur Seite zu legen und zu warten, ja, und sie sinnvoll einzusetzen, weil daraus dann mehr wird. Also das Konzept, ich will nicht alles jetzt sofort, weil es für mich ein strategischer Vorteil sein kann, wenn ich nicht alles jetzt sofort verwende, weil es dann mehr wird. Und genauso eben auch bei Web3, das Konzept zu verstehen, die, wie du es gerade beschrieben hast, ja. Also wer ist jetzt Owner? Wo ist gerade dieser Golfball? Wo liegt Ownership und wie funktioniert eigentlich dieser Tausch? Man muss es ja gar nicht erklären mit langen Schnüden und für Kinder auch einfach langweilige Konzepte, ja. Also ich glaube, kein Kind freut sich über das Wort Zinseszins, schon allein, weil man es kaum aussprechen kann, wahrscheinlich als Kind. Aber diese Konzepte mitzugeben, dieses Verständnis dafür schon zu generieren, das ist ja eigentlich das Wichtige, damit man es später dann auch anwendet, wenn man in real life die passenden Gegenstücke gefunden hat und versteht, wie Geld funktioniert und wie wichtig Geld für uns ist, ne? Dann zu sagen, okay, den Marshmallow-Test mit der Sanduhr kann ich perfekt auf mein Geld anwenden, sozusagen.
Genau.
Genau. Ach ja, so wie das mit den Golfbällen funktioniert hat, funktioniert es hier im Web3. Also das finde ich eigentlich sehr, sehr cool, weil wir die Konzepte mitgeben können, ohne jetzt ein kindgerechtes Buch über Web3 lesen zu müssen, sage ich mal.
Genau, richtig. Und das ist auch Ziel. Das ist, wie gesagt, das ist unfassbar schwer. Und man es ist nicht einfach, dass wenn man selber halt nicht in diesen Themen beheimatet ist, also wenn man selber nicht investiert, wenn man noch nie irgendwo Aktien gekauft hat, wenn man keine Ahnung hat, was ein ETF ist, wenn man nicht versteht, wie Dezentralisierung im Web 3 funktioniert, ist es natürlich für Erwachsene unfassbar schwer, das natürlich auch an Kinder weiterzugeben. Und deswegen appellieren wir ja hier, das weißt du auch, Jasmin, immer wieder Bildung, Bildung, Bildung. Ja, gerade diese finanzielle Bildung ist unfassbar wichtig, um vielleicht im späteren Verlauf seines Lebens Unabhängigkeit zu erlangen, Jobs zu wechseln zu können, ohne Stress zu haben, besser schlafen zu können, hatten wir auch schon mal eine Folge dazu, den Stresslevel runterzukriegen, mentale Gesundheit zu bekommen. Und dieses kann man tatsächlich den Kindern sehr früh mitgeben, entspannter zu sein bei diesen ganzen Themen. Ja. Wenn man Kinder draußen spielen sieht auf dem Spielplatz, da ist, ja, die schreien sich auch an und ja, da gibt's auch mal Zankerei. Aber das ist relativ schnell auch wieder erledigt. So, das heißt, es wird ein kurzer Peak, okay, und dann ist das alles wieder nivelliert. Und bei Erwachsenen ist das meistens nicht so, sondern irgendwann erreicht man den Punkt, dass es halt ein Dauerstresslevel ist, weil man halt finanzielle Probleme hat, weil man halt schlechter schläft, weil man halt vielleicht sich ein Auto leisten möchte oder man möchte den Job wechseln oder die Mieten sind zu teuer oder. Da gibt es so viele tausend Themen, die einen erfahren können. Bis hin natürlich dazu, dass man Partnerschaften hat, dass man vielleicht Kinder möchte und so weiter. Und das kostet alles Geld am Ende des Tages. Ja. So. Und darüber muss man sich bewusst sein und dieses Bewusstsein auch entwickeln. Also Kindern das beizubringen, wie das funktioniert, ist super wichtig. Ich habe das noch gelernt mit dem berühmten Sparkastenheftchen. Ja, also erinnern sich vielleicht viele von den Zuhörern dran, man hat so ein rotes kleines Heftchen gehabt da wurde, hat dann die Oma irgendwas eingezahlt mit irgendeinem Passwort, dass man das selber nicht abholen konnte. Und dann hat man dann alle, ja, ich sag mal, halbe Jahr, ein Jahr ist man da zur Sparkasse gegangen, hat dann dieses Heftchen abgegeben und es wurde dann reingedruckt, wie viel Zinsen man denn hatte. Und dann hatte man von 100 Mark, auf einmal 10%, wie auch immer. Ah, schöne alte Zeit. So, und diese Zeiten und diese Dinge funktionieren zwar heute immer noch, aber ganz klare Empfehlung, wenn man keine Finanzberater, ist natürlich, das in deine digitale Welt zu übertragen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Wie viele kommen zu dir von deinen Personenkreisen und sagen, hey, Sparkassenbüchlein, aber ich möchte das gerne irgendwie anders machen. Gibt es da welche oder gibt es da nicht?
Also doch, tatsächlich hatte ich in letzter Zeit, hatte ich ja auch eingangs erwähnt, wirklich viele Kundinnen, die angefangen haben, sich für das Thema zu interessieren, weil sie Kinder bekommen haben. Und dann auf einmal ein ganz anderes Gefühl der Verantwortung da war. Ne? Also so diese Verantwortung für eine andere Person, für das eigene Kind, hat dann gesagt, bisher war mir mein Geld eigentlich immer, ich bin immer gut klargekommen. So, und wenn am Ende des Monats nichts mehr da war, dann war das so. Na, jetzt, wo ich ein Kind habe, möchte ich irgendwie mich selber auf sichere Beine stellen, möchte selber lernen, wie das funktioniert, um diesem Kind direkt einen Vorteil mitzugeben. Ja, es waren jetzt viele, bei denen die Kinder sehr jung ist. Aber die eine Kundin, die, wo der Sohn investieren wollte, da war es wirklich so, dass wir gemeinsam auch gebrainstormt haben, okay, wie kann sie das vielleicht auch so beibringen, das ganze Konzept, auch ihrer etwas jüngeren Tochter, die sie noch hat, ja, die sicherlich auch in das Alter kommt, wo sie dann sagt, hey, wenn mein Bruder investiert, will ich das auch lernen. Wie kann sie das beibringen? Und sie ist auch schnell auf solche Beispiele gekommen, wo sie gesagt hat, gut, früher war das irgendwie leichter, weil man das wirklich gedruckt gesehen hat. Und bei mir gab es auch noch dieses Jeans-Sparbuch zum Beispiel. Das war gleiches Prinzip bei der Volksbank. Und ich weiß auch noch, wie ich mich immer darüber gefreut habe und auch total verwundert war, wo dieses Geld jetzt herkommt. Also wieso kriege ich Geld dafür, dass ich hier Geld parke? Wieso kriege ich am Ende des Jahres auf einmal diese Zinsen? Und da hat sie auch gesagt, dass sie das denen aufschreiben wird. Also dass man nicht quasi irgendwie in einer Excel-Tabelle das macht, sondern dass sie wirklich aufschreiben, okay, haben so viel investiert und es auch nochmal in die echte Welt quasi überträgt. Ja, dass sie mit ihrem Sohn dann sagt, okay, wir haben jetzt so viel investiert, schreibt dann jeden Monat auf, addiert und gucken dann am Ende des Jahres oder alle 4-5 Monate, was ist aus dem Geld geworden, um wirklich zu verstehen, wie es sich bewegt hat. Ne? Was ist damit passiert, anstatt irgendwie, ja, das einfach nur so in der App zu sehen, weil sie auch gesagt hat, sie hätte es eigentlich lieber, dass sie es noch quasi macht für ihn erstmal. Ja, genau. Also da, deswegen finde ich das Thema so spannend, weil es jetzt in letzter Zeit wirklich viele Kundinnen gab, die gesagt haben, ich möchte verstehen, wie finanzielle Bildung funktioniert, weil ich jetzt ein Kind bekommen habe und jetzt auf einmal merke, ja, ich bin nicht nur für mich verantwortlich jetzt gerade. Ja, ich bin auch für diese andere Person mitverantwortlich. Und da spielt Geld eben auf einmal auch eine große Rolle.
Interessant, dass dieses Verantwortungsgefühl, also das ist es richtig so. Also jede Eltern kann das nachvollziehen. Du hast auf einmal ein anderes Verantwortungsgefühl, wenn du Kinder hast. Weil dieser kleine Mensch dort, ne, also ganz früh natürlich nicht überlebensfähig ist ohne dich. So, aber dieses Verantwortungsgefühl lässt auch nicht nach. Gar nicht. Und das ist teilweise schwierig zu handeln, tatsächlich, weil man immer darüber nachdenkt, was ist denn die nächste Verantwortung, die ich dort trage? Ja, also es ist Lesen, Rechnen, Schreiben, Schule. Sind das Themen, klar, das bringe ich bei, beziehungsweise das wird dann in der Schule beigebracht, aber was sind denn die zusätzlichen Verantwortungen bei mir? Also es ist gesellschaftspolitisch, also wie bewegt man sich in der Gesellschaft? Wie bewegt man sich in einem Restaurant, ja, bei vielen Kindern, die dann auch wieder, hatten das gleiche Thema, schon wieder so ein Tablet vor die Nase bekommen, um einfach das Kind ruhig zu stillen, was meiner Meinung nach völlig falsch ist, falsche Erziehung. Aber wie bringe ich das denn bei? Und dieses Verantwortungsbewusstsein, das finde ich unfassbar spannend, dass deine Kundin das sagt, ich möchte das gerne übertragen, auch ins Geld. Wahnsinn. Also das ist nicht einfach, definitiv, aber das ist ein sehr, sehr großer und guter Schritt. Ja, absolut.
Ja, definitiv. Also ich finde es ein super spannendes Thema. Danke auch für deine ganzen Impulse. Ich finde, da war wirklich super viel Spannendes dabei, was ich definitiv auch mal mit meinen Kundinnen und Kunden besprechen werde. Also gerade dieses Thema, Dinge auch haptisch zu machen und auch bei Web3, das finde ich super spannend mit den Golfbällen. Das ist wirklich richtig cool. Und ich glaube, das wirkt, wie gesagt, für so viele Leute relevant, weil jeder, der so ein kleines Wesen großzieht, natürlich diesem Menschlein möglichst viele Vorteile mit ins Leben geben will, ja. Und solange wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, wird Geld unser Tauschmittel Nummer 1 sein.
Das ist es, ganz genau.
Ja, also, ne, das können wir gut finden, können wir schlecht finden, ist vollkommen egal, es ist einfach die Realität. Und sich da dann auch mit zu befassen, möglichst früh diese Konzepte dahinterliegenden Konzepte verständlich zu machen, wird in Studien ja auch dargelegt, hat extreme Vorteile fürs Kind. Also gar nicht nur fürs Kind vielleicht anlegen. Also wenn ich jetzt sage, ich leg zum Beispiel für meine beiden Patenkinder Geld an, ja, das werden die dann mit 18 mal kriegen oder dürfen damit, keine Ahnung, studieren gehen, eine Weile reisen gehen, was auch immer dann möglich ist mit dem Geld oder was sie auch machen wollen, ja, und was auch die Eltern genehmigen.
Sehr schön.
Ja, aber das vielleicht nicht einfach nur zu machen und dann mit 18 zu sagen, hier ist übrigens Geld, das habe ich investiert und das ist daraus geworden, sondern eigentlich ist es noch viel wichtiger, das zu machen und das dahinterliegende Konzept früh zu implementieren. Den Vorteil mitzugeben, dass ein Kind diese Konzepte versteht und früh für sich anwenden kann.
Absolut, ja. Sehr, sehr schönes Beispiel. Jasmin, sehr, sehr schön. Ich glaube, wir könnten auch sehr, sehr viele Sachen drüber sprechen. Ich würde mich freuen, wenn einige Zuhörer, Zuschauer da Kommentare hinterlassen, was man denn noch alles machen kann. Und es wäre super spannend, mal zu erfahren, was denn tatsächlich die Eltern tun, um das denn auch weiterzugeben. Ja, also was für Konzepte gibt's denn da? Also mache ich das mit Legosteinen oder wie mache ich das? Oder mache ich das mit Schokolade? Ja, also Schokolade ist da auch mal ein gutes Beispiel. So von wegen, hey, ich teile jetzt hier die halbe Schokolade, lege die andere Hälfte dorthin und wenn die Sandung abgelaufen ist, dann kriegst du noch mal ein Stück. Verlohnungssystem, wie gesagt, differenziert zu betrachten. Ja, genau.
Definitiv. Und vielleicht im Kontext zu Zähneputzen, hat vielleicht manchmal funktioniert, war auch tatsächlich nicht immer so, dass ich bei Fisszähneputzen eine Tafel Schokolade bekommen habe.
schöner Wink.
Genau, aber ja, sollte man vielleicht nicht immer machen, aber ab und zu, wenn die Motivation richtig low ist, scheint zu funktionieren.
Ja, das stimmt. Motivation ist immer ein großer Treiber, ja. Das sieht man auch an uns, ja, genau. Richtig.
Für die Team.
Ja. Jasmin. Herzlichen Dank, lieben Dank für den heutigen Podcast mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Impulse. Das war großartig. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir auch über dieses Thema berichten, erzählen und auch uns austauschen. Vielen lieben Dank für heute.
Vielen, vielen Dank, André. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die Kommentare und die Tipps in der Kommentarspalte hier.
Genau, alles klar. Danke, bis da. Ciao.
Tschüss.